Danke, Jesus. Danke, danke für deinen gebrochenen Leib, für dein vergossenes Blut, für deine Hingabe in den Tod für uns. Dass wir verbunden sind mit dir in deinem Tod und deiner Auferstehung. Danke, Herr. Halleluja. Wisst ihr, für mich ist es das Abendmahl und die Taufe, das sind zwei Dinge, die irgendwie zusammengehören. Und heute ist die Predigt die Taufe. Also beim Abendmahl werden wir erinnert oder erinnern uns an den Tod. Das hat gerade auch Daniel gelesen. Wir werden erinnert dadurch, wo Jesus früher noch gesprochen hat, in Johannes Evangelium lesen wir das, wer mein Leib isst und mein Blut trinkt, der ist in mir und ich in ihm. Diese ganzen Dinge, die passieren mit uns bei der Taufe. Deswegen gehört es eins zu dem anderen. Und ich möchte anfangen mit Markus Evangelium, das letzte Kapitel, das 16. Also diese Stellen, 15. und 16. Vers, die man auch nennt so Missionsbefehl. Und da heißt es, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Das ist eine klare Botschaft von unserem Herrn. Und wir wissen auch, dass es in anderen Evangelien, da steht es geschrieben, das war schon auf dem Berg, wo er in den Himmel gefahren ist. Kurz bevor spricht er noch Jesus diesen Missionsbefehl. Und da wird es uns klar, dass das ist das so wichtig, dem Herrn war. Ne? Und es betrifft uns alle. Und tut auffordern, uns zum Handeln, Entscheidungen zu treffen und sie umsetzen. Also warum sich taufen lassen, ist ja aus diesen Worten schon ganz klar uns, ja? Aus dem Wort des Herrn. Jeder von uns möchte gerettet sein und die Ewigkeit im Reich Gottes verbringen und nicht für die Ewigkeit verdammt sein. Aber wie das geschieht, wie jeder zu so einer Entscheidung kommt, das ist ganz persönlich, das ist ganz individuell. Wir wissen aus Apostelgeschichte, im zweiten Kapitel, 37. und 38. Vers, da geht es darum, Petrus, es ist der Tag, als der Heilige Geist ausgegossen war auf die Jünger da im Obergemach und sie gehen, strömen aus auf die Straße. Das, was sie erfüllt hat, das wollen sie teilen mit anderen Menschen. Und Petrus steht auf, als einige gesagt haben, die haben sich ein bisschen so komisch verhalten vielleicht. Auf einmal sprachen sie ganz in anderen Sprachen und haben zum Beispiel zu den anderen Juden, Pfingsttag war ein Feiertag schon bei den Juden schon früher. Und da waren aus verschiedenen Völkern kamen die Juden und die haben ja ihre eigenen Sprachen auch gesprochen, außer noch Hebräisch. Ne? Und auf einmal diese Männer, die alle aus Galiläa eigentlich kamen, sprechen diese Sprache und sprechen von den großen Taten Gottes. Und sie sagen, na, was ist das denn hier? Und Petrus steht auf und redet zu der Menge, zu den ganzen Leuten da und sagt, liebe Brüder, das ist das und das, das. Er erklärt das Ganze. Dass von Propheten Joel noch zugesprochene, verheißene, dass der Heilige Geist ausgegossen wird über alles Fleisch. Und dann, als er sie ermahnte und sprach über die Rettung in Jesus Christus, dann heißt es in Apostelgeschichte, ja, als sie das hörten, traf sie ins Herz. Ne? Und sie haben gefragt, was sollen wir tun? Liebe Brüder, und dann sagte Petrus eigentlich ganz klares Wort. Ich lese das noch einmal. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Also, wenn der Geist Gottes wirkt durch das Wort, dann überführt es die Menschen. Es trifft sie in ihren Herzen. Und wisst ihr, es hat nichts mit rationalem Denken dann zu tun. Das ist wie wenn jemand verliebt ist. Er überlegt nicht, was da passiert oder was werden die Kosten sein. Er denkt nicht darüber nach, was bringt die Zukunft dann. Vielleicht werde ich Probleme haben mit dem Staat, vielleicht werde ich Probleme in der Familie haben. Nein. Also bei mir war es so, als ich meine Frau kennengelernt habe, ich habe auch nicht gedacht, vielleicht wird jemand was dagegen haben. Die Familie, die Eltern, nein. Der Wunsch ist, ich will mit diesem Mädchen für das Leben lang zusammen sein. Ich will in ihrer Nähe sein. Und ja, man trifft diese Entscheidung. Und wie es kommt dann, und sind jetzt schon fast 43 Jahre. Ja, Schatz? Ja. Und es immer noch, man bereut es nicht. Es gibt verschiedene Situationen und so näher. Auch, man streitet sich mal auch, aber man hält dazu. Es ist eine Entscheidung des Herzens. Und das genauso ist es auch bei der Taufe. Es ist eine Entscheidung des Herzens. Und wir lesen das, da an diesem Tag, am Pfingsttag, haben sich 3000 Juden taufen lassen. Da war was los in Jerusalem, ne? Und am gleichen Tag, ich bin mir überzeugt, die wussten noch nicht viel davon, was es ist, wie es ist, die ganze Theologie, die dazu nachher kommt, aber die haben die Entscheidung getroffen und haben sich taufen lassen. Ja, wie gesagt, Herzenssache, ne? Keine Vorbereitungskurs, keine Vorbedienungen, kein Heiligungsgrad. Am gleichen Tag 3000 Leute, ganz einfach, aber das Herz brannte bei ihnen. Wisst ihr, meine Mutter, die kam zum Glauben, kurz nach dem Krieg war das, 1952, ist schon lange her, ne? Mich gab es damals noch nicht. Aber meine zwei große Schwestern waren. Und als sie nach Hause kam, und erzählte es meinem Vater und sagt sie, ich will mich taufen lassen. Und der Vater sagt, das tust du nicht. Das ist eine Sekte. Und ich verbiete es dir. Es ging tatsächlich um ihre Ehe. Und sie hatte zwei Kinder. Es waren schwere Nachkriegsjahre. Die war einen Monat, das hat sie mir selber alles erzählt. Einen Monat war sie zu Hause geblieben, aber das Herz überführte sie immer wieder. Ich kann das so nicht. Ich kann nicht wegbleiben. Obwohl, ja, sie konnte auch sagen, naja, ist okay. Ich bin ja auch als Kleines, die waren beide, mein Vater und meine Mutter, als evangelisch-lutherische, so wie man das genannt hat bei uns damals, wurden sie auch getauft, aber die sagte, ich weiß das nicht, ich kenne das nicht, ich muss selber Entscheidung treffen und ich muss mich taufen lassen. Und dann hat sie zu meinem Vater gesagt, Jakob, er hieß auch wie ich, Jakob, sagte sie, also ich überlasse es dir, deine Entscheidung, wie du weiter wirst. Und wenn ich alleine mit diesen zwei kleinen Mädchen bleibe, aber ich lasse mich taufen. Und sie hat gewonnen. Also ich möchte heute über drei Aspekte der Taufe sprechen. Nummer eins, Taufe als Akt des Gehorsams. Jesus hat gesagt, wer glauben wird und sich taufen lässt. Aus dem Glauben folgen Taten. Hineingetauft in Christus ist der zweite Punkt. Und das ist das Intensivste und was mir ja, ganz nah am Herzen liegt. Und der dritte Punkt, Taufe als ein Bund mit Gott. In erster Linie ist ja das Thema an diejenigen gerichtet, die sich Gedanken machen, ja, um sich taufen zu lassen oder auch nicht. Oder auch an diejenigen, die, so wie ich von meinen Eltern gesagt habe, die als Babys getauft worden sind und deswegen sich ja, keine Gedanken mehr machen und sich mit diesem Thema gar nicht beschäftigen, weil sie der Meinung sind, da haben schon meine Eltern vorgesorgt. Ich denke aber, dass auch für uns, die als Erwachsene getauft wurden, dürfen mal uns erinnern an unsere Taufe und reflektieren, was da wirklich an Substanz hat, an die Wahrheit und was Überlieferungen sind und Traditionen von den vorangegangenen Generationen, von den Eltern, Großeltern und so weiter. Ich muss sagen, nicht jede Tradition oder Überlieferung ist schlecht an sich. Einiges zum Beispiel, wir mussten damals Bibelstellen auswendig lernen. Das ist meine Zeit, wo ich Entscheidung treffen musste. Und ich musste auch nicht den Preis oder Entscheidung ist mir nie so schwer gefallen, weil alle das gemacht haben. Ich war ja hineingeboren in eine christliche Gemeinde, ne? Aber auch gute und gut gemeinte Traditionen können so viel Einfluss und Macht auf die Menschen ausüben, dass sie wichtiger werden als die Gebote des Herrn. Wisst ihr, es gab einmal einen Moment, wo die Schriftgelehrten und Pharisäer Jesus angesprochen haben wegen einer Sache und haben gesagt, wieso halten sich deine Jünger nicht an die Überlieferung der Alten? Und er sagte, ihr habt durch eure Traditionen, durch eure Überlieferungen das Gebot Gottes aufgehoben. Und zwar mehrere Sachen sind bei ihnen, da steht es nicht genau beschrieben, welche Sachen noch, aber mit vielen Dingen da wird das quasi in den Hintergrund treten, das Gebot Gottes. Und ich habe auch über meine Taufe nachgedacht. Als 17-Jährige, man musste damals abwarten bis zum 18. Lebensjahr, aber wenn man kurz vor dem 18. Lebensjahr war, dann dürfte man schon die Taufe nehmen. Und das war 1977 im Sommer. Und das war schon die erste Regel und die Überlieferung. Ab 18 Jahre. Die zweite Regel, eine gründliche Vorbereitung. Es wurde gepaukt, alle Bibelstellen, die in Bezug auf Taufe, musste man auswendig lernen. Regel 3, Dein soziales Bild wurde geprüft. Bist du den Eltern gehorsam? Gehorsam der Gemeindeleitung? Wie ist dein Verhalten in der Familie und der Gemeinde? Regel Nummer 4. Du solltest die Taufe im Heiligen Geist mit Zungensprache haben. Nur dann dürftest du die Taufe annehmen. Regel 5. Gott wurde befragt. Man hat Anliegen vor Gott gestellt. Wie ist der geistliche Zustand dieses Menschen? Regel 6, man musste zur Beichte gehen, kurz vor der Taufe noch, alles hinter sich lassen. Und dann endlich mal der Tag der Taufe, ganz in Weiß, ein Sinnbild für die Reinheit und dann endlich mal, ja, das, was man eigentlich auch fragen sollte: Glaubst du an den Herrn Jesus Christus, dass er Sohn Gottes ist, dass er der Retter ist und so, ne? Ja, und das Versprechen durfte auch nicht fehlen, dass man quasi feierlich ein Versprechen gibt: Ich will Gott mit gutem Gewissen dienen mein Leben lang. Ich muss sagen, man geht ja verschiedene Phasen im Leben durch. Und ich bin seit einigen Jahren aus Überzeugung konfessionslos. Ja. Das heißt, ich bekenne mich nicht zu einer bestimmten Konfession oder Kirche. Ich liebe den Heiligen Geist. Ich liebe es, wenn er wirkt durch seine Gaben. Aber ich bin deswegen nicht charismatisch oder bin kein Charismatiker. Ich will nicht in eine Ecke gedrängt werden und so, ja, der ist der oder derjenige. Ich bin aber ja auch kein Pfingstler, war ich mal. Aber ich finde, das Ganze tut Trennung schaffen in dem Leib Christi. Ich bin ein Kind Gottes, so wie es geschrieben steht im Johannesevangelium, im ersten Kapitel. Denen aber, die ihn aufnahmen, Jesus Christus, denen hat er Macht gegeben, Kinder Gottes zu sein. Und das ist vollkommen ausreichend. Und ich wurde ja auch getauft, habe ich ja erwähnt, ne? Und das haben die Baptisten zum Schwerpunkt ihrer Lehre gesetzt, ja. Aber ich bin kein Baptist. Also wir sollten immer möglich wieder zurück an die Wurzeln gehen, um die Wahrheit zu erkennen. Was in diesem Ganzen, was wir so überliefert bekommen, dass wir es nicht in Vordergrund stellen. Es gab in unseren Konfessionen, in den Lehrsätzen, Dinge, die man findet nicht in der Bibel, in der Heiligen Schrift. Aber es wurde so gelehrt und dann heißt es: Weichet nicht ab von der Lehre, die ihr bekommen habt. Aber einmal hat der Herr zu mir gesagt, ganz persönlich im Gebet, als ich gebetet habe, hat gesagt: Jakob, leg dich nicht fest in dem, was du erkannt hast, sonst kann ich dich nicht mehr belehren. Und ich finde, das ist so gut. Diese Dinge, die hätten mehr als Hürde vor mir. Ich könnte nicht weitergehen, mich weiter nicht entwickeln in meinem Geistlichen, in meiner Erkenntnis. Ich habe ja mich beschäftigt mit dieser Sache, was die Taufe betrifft. Und ich finde auch im Wort Gottes nichts über Kindertaufe. Ich finde nichts davon, dass das mit dem Taufwasser dann, dass man getauft wird, dass man das vom Priester gesegnet wird oder von den Taufpaten, die ihre Taufkinder in der Tradition ihrer Kirche gelehrt und erzogen haben. Davon finde ich nichts in der Heiligen Schrift. Die Sache ist, dass die Wahrheit wird oft von Überlieferungen und Traditionen überwuchert, so dass man die Wahrheit nicht mehr erkennen kann. Übrigens, was die Kindertaufe betrifft, dass bis zum 4. Jahrhundert gab es keine Kindertaufe. Das kam erst später. Aber in den Anfängen gab es das nicht. Und ich denke mal, dass das Ganze war als Folge, wisst ihr, das heißt ja, der Heilige Geist gibt uns Zeugnis in unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn das fehlt, fangen die Menschen Regeln aufzubauen. Ja, das muss noch dazu und das, das war bei den Galatern genauso, wo Paulus sagt, ihr habt im Geist angefangen, wieso wollt ihr jetzt im Fleisch vollenden? Das geht nicht. Er sagt, wenn ihr euch beschneiden lässt, habt ihr Christus verloren. Und deswegen, ich bin der Meinung, immer wieder zu den Wurzeln, die Wahrheit. Die Wahrheit soll, der Heilige Geist alleine kann uns in alle Wahrheit hineinführen. Gott ist nicht in der Tradition und Überlieferung, sondern in seinem lebendigen, von seinem Geist getragenen Wort. Dass wir es glauben mit dem Herzen, bekennen mit unserem Mund und umsetzen persönlich in unserem Leben. Ich kann es nicht für meine Kinder tun. Konnte ich nichts. Die mussten selber ihren Weg finden. Ich konnte es ihnen nur bezeugen und vorleben. Und niemand kann das für seine Kinder tun. Die müssen das selber machen. Niemand kann für mich oder für dich glauben, wenn es um unsere unsterbliche Seele geht. Das ist immer zwischen Mensch und Gott ganz persönlich. Und der Schlüssel oder das Schlüsselwort ist unser Glaubensgehorsam. Taufe als Akt des Gehorsams. Das ist der erste Punkt. Und da bin ich interessanterweise gestoßen auf die Geschichte von Naaman. Hat jemand das schon gelesen? Das Alte Testament. Aber das Alte Testament ist auch da, um dass wir daraus was lernen. Und es hat mich so angesprochen, diese Geschichte von Naaman. Das ist eine längere Geschichte, ich mache es ganz kurz. Naaman war ein sehr angesehener Mann in Syrien. Er war kein Jude, er war kein Israeli. Aber Jesus hat von ihm bezeugt. Er hat gesagt, in Nazareth, sagt er, es gab viele Aussätzige in unserem Land. Aber niemand von ihnen wurde von dem Propheten oder so befreit von diesem Aussatz. Nur der Syrer Naaman oder Naaman, so wie ja, es wird unterschiedlich ausgesprochen. Und ja, er war angesehen in seinem Volk, er war die rechte Hand des Königs in Damaskus, aber er hatte einen Manko, er war aussätzig und begrenzt natürlich, es war ganz schlimme Krankheit, unheilbar. Und er hatte ein Mädchen, ein israelisches Mädchen in seinem Haushalt. Und dieses Mädchen sprach zu der Frau von Naaman, die Herrin des Hauses, und sagte, ach, wenn unser Herr doch nach Israel gehen würde, nach Samarien zu dem Propheten, er würde bestimmt ihn befreien von diesem Aussatz. Ja, er hat es geglaubt. Wir sind zum König, es war ja sein Vorgesetzter, hat ihm das erzählt, er schreibt einen Brief und sagt, hier, geh mal zu dem König von Israel und ich habe ihm geschrieben, er soll dich befreien. Und er kommt, natürlich das, was die Menschen so für Vorstellungen haben, es funktioniert nicht. Und den Naaman hatte auch Vorstellungen. Aber der König war total aufgeregt und sagt, er sucht einen Streit mit mir, der König von Damaskus, von Syrien und will Krieg haben. Aber der Prophet Elisa, er wusste schon alles. Und er schickt zum König einen Boten und sagt, schick ihn zu mir. Und dann kommt dieser Naaman mit seinem ganzen Gefolge und mit Geschenken überhäuft. Er dachte, ja, aber da kann man auch nichts kaufen bei Gott. Und ich lese mal diese Geschichte, die steht im nur ein paar Verse, wie das ausgegangen ist. Also als er am Haus von dem Propheten Elisa erscheint, da hat Elisa einfach seinen Boten rausgeschickt. Er sagte, geh, sag ihm, er soll sich 7-mal untertauchen oder sich waschen in Jordan und dann wieder rein. Ah. Das hat dem Naaman natürlich gar nicht gefallen. Da wurde Naaman zornig, zog weg und sagte, ich meinte, er sollte zu mir rauskommen und hintreten und den Namen des Herrn, seines Gottes anrufen und mit seiner Hand über die Stelle fahren und den Aussätzigen befreien. Sind nicht die Flüsse Abana und Parpar zu Damaskus besser als alle Wasser in Israel? So redet ein natürlicher Mensch. Er hat eine bestimmte Vorstellung und er weigert sich, das zu tun. Ja, das ist das rationale Denken. Er war ja ein kluger Mann, ne? Und er sagt, was soll dieser schmutzige Jordan, ich habe bessere Gewässer da, ne? Und hatte ja von dem Überlegung auch recht gehabt, ne? Und er wollte weg, zurück, mit so aussätzlich wie er war, wieder zurück nach Damaskus. Und er wandte sich um und zog weg im Zorn. Da kamen seine Knechte zu ihm, redeten mit ihm und sagten, lieber Vater, wenn dich der Prophet etwas Großes geheißen hätte, würdest du es nicht tun? Wie viel mehr, wenn er zu dir sagt, wasche dich, so wirst du rein. Schön mal solche Untergebene zu haben. Da stieg er ab und tauchte im Jordan 7-mal unter, wie der Mann Gottes gesandt hatte, und sein Fleisch wurde wieder erstattet wie das Fleisch eines kleinen Jungen, und er war rein. Kann man das rational irgendwie begründen? Nein. Die Sache ist nur die Geschichte geht noch weiter. Also was passierte mit Naaman? Und er kehrte mit seinem ganzen Gefolge zu dem Mann Gottes zurück. Als er hineinkam, trat er vor ihn und sagte, siehe, ich weiß, dass es auf der ganzen Erde keinen Gott gibt, außer in Israel. So nimm nun ein Geschenk von deinem Knecht. Er nennt sich jetzt ein Knecht dieses Propheten. Er, Elisa, sagte aber, so wahr der Herr lebt, vor dem ich stehe, ich nehme es nicht. Er nötigte ihn, dass er es annehme, aber er wollte nicht. Da sagte Naaman, möchte man deinem Knecht nicht eine Ladung Erde geben, so viel ein Maultier gespannt tragen kann? Denn dein Knecht wird nicht mehr anderen Götter opfern und Brandopfer bringen, sondern nur dem Herrn. Gott heilt nicht nur das Fleisch eines Mannes, er heilt den ganzen Menschen. Mich betrifft diese Stelle so stark, es bewegt mein Herz. Wisst ihr, er gehorchte nur dem Wort des Herrn. Es war nicht Elisa, es war Gott, der durch Elisa ein Wort zu ihm gesprochen hat. Und er stellte sich auf dieses Wort und wurde heile, nicht nur am Körper, sondern sein Herz. Er war ein anderer Mensch geworden. Genauso wie diese Sache mit Naaman, man kann das nicht rational erklären, kann man auch die Taufe nicht erklären. Aber es funktioniert. Es funktioniert, wenn wir im Glauben aus Überzeugung gehorchen dem Wort Gottes. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. 2. Korinther, 5. Kapitel, 17. Vers. Ein Christusmensch. Wisst ihr, als ich habe mich taufen lassen, bin ich ein Christusmensch geworden. Das werde ich noch erklären dazu und Bibelstellen habe ich auch dazu. Alles, was man sehen konnte bis dahin, bis zu der Zeit von Jesus, das gab es schon auf der Erde seit der Schöpfungsgeschichte. Wisst ihr, Salomo hat gesagt, es gibt nichts Neues unter dem Himmel. Aber seit Jesus kam auf die Erde, gibt es was ganz Neues. Ein Christusmensch ist neue Schöpfung. Das gab es bis dahin nicht. Menschen als Kinder Gottes. Und das sind wir durch die Taufe. Und deswegen, das, was bei der Taufe sichtbar für unsere natürlichen Augen passiert, ist nur ein Sinnbild für das, was in der Realität der geistlichen Welt geschieht. Ich lese es noch einmal. Das kam mir so in meine Gedanken, das habe ich so aufgeschrieben. Das, was bei der Taufe sichtbar für unsere natürlichen Augen passiert, ist nur ein Sinnbild für das, was in der Realität der geistlichen Welt geschieht. Biblische Bilder widerspiegeln geistliche Realität. Wenn Jesus bildhafte Gleichnisse erzählte, dann haben sie geistliche Substanz getragen. Also muss die Taufe, so wie sie geschieht, genau der geistlichen Wahrheit entsprechen. Das Wasser ist das Grab. Wir werden nicht im Wasser getauft eigentlich. Wir werden in das Grab gelegt. Unser alter Mensch stirbt mit Jesus. Und wir stehen auf aus dem Wasser als neuer Mensch, als neue Schöpfung. Wir werden in Christus hineingetauft, in seine Geschichte, in sein Leben, sein Tod, seine Auferstehung und seine Himmelfahrt. Das Letzte ist mir erst, als ich mich vorbereitet habe, ja, wir sind in den himmlischen Orte mit Christus versetzt worden. Das ist das Wort Gottes. Wir haben seine DNA, seine Identität. Wir schauen uns ein paar Bibelstellen, die diese Aussagen bestätigen. Also ich möchte anfangen mit Römer 6, 3, 4. Ja, ich habe da vier Bibelstellen und jede Bibelstelle tut eine bestimmte Aussage bestätigen. Ich lese es einfach von hier. Oder wisst ihr nicht, dass alle von uns, die auf Jesus Christus getauft wurden, in seinen Tod mit eingetaucht worden sind? Durch die Taufe sind wir also mit Christus in den Tod hineinbegraben worden, damit so wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferweckt wurde, wir nun ebenfalls in dieser neuen Wirklichkeit leben, mit ihm begraben. Ich möchte die nächste Bibelstelle. Kolosser 3, die drei Verse. Wenn ihr nun zusammen mit dem Messias zu einem neuen Leben auferstanden seid, sind wir auferstanden. Die Apostel bezeugen das, ne? Dann richtet euch auch ganz nach dem aus, was oben ist, wo Christus, der Messias, sitzt, auf den Ehrenplatz neben Gott. Seid auf das Himmlische bedacht und nicht auf das Irdische, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist zusammen mit Christus verborgen in Gott. Die Auferstehung, wir sind mit ihm auferstanden. Galater, zu den Galatern schreibt Paulus, denn durch den Glauben an Jesus Christus seid ihr mündige Kinder Gottes geworden. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft wurdet, habt euch mit Christus bekleidet. Anderen Stellen, ihr habt Christus angezogen. Christus Mensch. Gott sieht den Christus. Er sieht seinen Sohn und seine Tochter in uns allen. Aber hier ist es nicht, ja, nicht geschlechtbedingt, sondern wir sind etwas ganz Neues. Und die letzte in Epheser. Und uns mit dem Messias lebendig gemacht, ja, auch uns, die aufgrund ihrer Verfehlungen für ihn tot waren, bedenkt, aus reiner Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit Jesus Christus auferweckt und uns mit ihm einen Platz in den Himmelswelt gegeben. in anderen Übersetzungen ist es in der Vergangenheit oder in der schon Geschehen hineinversetzt worden. Ja. Ich hoffe, dass diese Bibelstellen das voll bestätigen, was ich von Aussagen gemacht habe. Und das überzeugt jeden. Also, der letzte Punkt. Bund mit Gott. Die Taufe als Bund mit Gott. Ne? Ich muss schon sagen, es hat mich überrascht, nur eine Bibelstelle zu finden. Bei uns war es ja immer so, in den Freikirchen, auch schon da, im Osten, man hat gesagt immer, ja, er oder derjenige oder andere sagen von sich selber, ich habe einen Bund geschlossen mit Gott. Und man hat genannt genau den Tag, als sie getauft worden sind. Ne? Und das hat sich so in mir festgesetzt, dass ich dachte, das... Aber da komme ich noch gleich hin. Taufe als ein Bund des guten Gewissens, das gibt es nur eine Bibelstelle, und zwar in Luther-Übersetzung nur. Es ist eine sehr schwierige Bibelstelle. Und ich habe es immer noch im Gedächtnis, wie ich das, ich habe ja gesagt, wir haben diese Bibelstellen auswendig gelernt. Mit 17 Jahren, da sind ja, ich glaube, 47 Jahre, dass ich das mal auswendig gelernt habe. Und ich sage es jetzt noch, so wie es in der russischen Bibelstelle, Bibelübersetzung in die Synodale, damals gab es, ich kannte nicht andere Übersetzungen, nur diese synodale russische Übersetzung. Und da heißt es, так и нас ныне, подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа. Also an dieser Stelle zieht Petrus eine Parallele zum Bund Gottes mit Noah und seiner Familie. Und so wie sie durch in dieser Arche gerettet durch das Wasser geworden sind, ja. Und er sagt, ähnlich diesem Bild, wie in die Arche sie durch die Wassern gerettet sind, so ähnlich diesem Bild ist die Taufe nicht die fleischliche Reinigung, sondern ein Versprechen, ein feierliches Versprechen vor Gott eines guten Gewissens rettet uns durch die Auferstehung Jesus Christus. Ich würde jetzt noch die hier heißt es, sie ist vielmehr Ausdruck einer Bitte an Gott, ein gutes Gewissens, ja. Ich lese mal aus meiner Bibel. Weil das irgendwie auch, ja, stark bestätigt, das ist, weil von neuem Bund steht es ja viel geschrieben. Es wurde prophetisch schon vorausgesagt. Jesus hatte es, wir haben ja heute auch gehört, Jesus sagte zu seinen Jüngern, dieser Kelch ist ein neuer Bund in meinem Blut, also oder das durch mein Blut geschlossen wird. Also, wie komme ich aber da hinein in diesen Bund? Wann ist dieser Moment? Und so, ne? Das ist die Frage. Und ich lese das jetzt so, jetzt wie ich das in der russischen Sprache zitiert habe, aber hier in der Luther-Übersetzung heißt es nicht Versprechen. Da geht es ja, in ihr, also in der Arche, der Bund mit Noah, wurden wenige, nämlich 8 Seelen, durchs Wasser hindurch gerettet. Das im Gegenbild nun auch uns rettet die in der Taufe. Nicht das Abwaschen von körperlichem Schmutz, sondern der Bund eines guten Gewissens bei Gott. Durch die Auferstehung Jesu Christi. Ein Bund des guten Gewissens. Das finde ich auch nicht verkehrt, wenn man sagt, Herr, bei dieser Taufe, ich verspreche dir. soweit du mir hilfst, mein Leben lang mit einem guten Gewissen, nicht versuchen, irgendwie was sich rauspicken und was liegen lassen, sondern das, wie mein Gewissen mir spricht aus deinem Wort, daran sich festklammern und festhalten. Also Jesus hat es ausgesagt, das ist ein neuer Bund. Somit ist er der Hohepriester und Mittler des neuen Bundes. Am Kreuz wurde es vollbracht und Gott stellt sich zu diesem Bund, indem er Jesus am dritten Tag auferstehen lässt. Das heißt, Jesus und Gott hat dieses Opfer angenommen und damit ist dieser Vertrag gültig. Für jeden, für uns. Die Juden wurden ja quasi als gesamtes Volk in einen Bund mit Gott geführt. Aber jeder musste auch beschnitten sein, sonst gehörte er nicht zum Volk Gottes. Bei uns ist es, Gott schließt mit uns, eigentlich mit jedem Einzelnen, durch die Taufe diesen Bund. Deswegen heißt es auch, durch die Auferstehung Jesus Christus, Gott bestätigte diesen Bund, indem er Jesus Christus auferweckte am dritten Tag. Es ist alles amtlich vollendet. Ab wann bin ich dann auch in diesem Bund? Also wenn ich seinem Wort glaube, gehorche und mich taufen lasse. Ich fasse es so zusammen. Wir müssen und wollen auch seinem Wort gehorchen. Das, was er uns anbefohlen hat, es ist verbindlich für uns. Und wir werden hineingetauft in Jesus Christus und sind Christusleute, Christusmenschen. Und wir stehen in einem Bund mit dem lebendigen Gott durch Jesus Christus. Er nahm mein Negativ, meine Schuld, meine Sünden und hat es alles ans Kreuz gebracht. Er hat mir Gerechtigkeit gegeben. Er hat mich angenehm gemacht vor den Augen meines himmlischen Vaters. Und für dich auch ist das geschehen.